Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Almaty. Finest hour. Die Belagerung von Akkon. Es ist das Jahr 1291. Frühling. Die Mamluken stehen vor den Toren der großen Stadt Akkon, der letzten Hochburg der Christenheit im Nahen Osten. Und die Chancen stehen schlecht. Die christlichen Verteidiger sind in der Unterzahl, haben weniger Waffen, weniger Vorräte und weniger Ausrüstung. Fällt diese Stadt, ist die letzte abendländische Bastion in der Levante Geschichte. Und um das zu verhindern, stellt sich auch das Aufgebot aller namhaften Ritterorden im Kampf gegen ihre muslimischen Feinde. Johanniter, Mitglieder des Lazarusordens und natürlich die Tempelritter. Vor knapp 200 Jahren war der erste Kreuzzug ins Heilige Land ein brachialer Erfolg gewesen und konnte viele Städte in christlichen Besitz bringen. Antiochia, Tripolis, Edessa und natürlich Jerusalem. Allerdings handelte es sich bei den darauf errichteten Herrschaften um kleine isolierte Inseln christlicher Oberhand mitten in nichtchristlichem Gebiet. Die nächsten 200 Jahre waren gekennzeichnet von unaufhörlichen Kämpfen um die Vorherrschaft im Heiligen Land. Es ging um Territorium, Macht, Handelsknotenpunkte und natürlich um die Religion. Den islamischen Machthabern kam zugute, dass sie eine uneinige Christenheit vorfanden, die auf viele sich teilweise widersprechende Herrscher und Adlige aufgesplittet war. Deren Interessen schlossen sich oftmals gegenseitig aus und somit traf man eher auf zuckende Finger als auf eine geschlossene Faust. Wie es zur Belagerung kam, wer die Mamluken waren und was das Ganze auslöste, darum geht es heute. Kapitel 1. My home is my castle. Beginnen wir mit dem Hintergrund der ganzen Geschichte. Akkon war eine wichtige Stadt, aber es war eben nur eine Stadt. Wie konnte deren Halten oder Fallen, abgesehen von symbolischem Wert, so unheimlich wichtig für die Christenheit sein? Welche militärischen und strategischen Aspekte spielten hier mit? Hierzu müssen wir das große Gesamtbild verstehen. Ab dem 12. Jahrhundert nehmen Burgen und befestigte Städte eine prominente Rolle im Krieg ein. Offene Feldschlachten werden immer seltener, da ein Verteidiger gut daran tat, sich einfach in einer vorteilhaften Defensivposition einzugraben. Auf gut Deutsch dachte sich ein jeder Feldherr damals, schön und gut für den Feind, wenn er 5000 Pferde hat, aber wie hoch können die wohl springen? Hinter hohen Mauern und dicken Toren konnte man sich nicht so leicht treffen lassen. An eben diesen Burgen ist auch der Erfolg der Ritterorden eng geknüpft. Er spielte in deren Aufstieg eine wichtige Rolle. Hier spielt ein Faktor mit, der Lebensstil der Ritterorden. Diese waren monastisch strukturiert. Das heißt ganz einfach, sie lebten ihr gesamtes Leben lang streng unter sich und verließen das Kloster oder in diesem Fall die Burg oder Festung nur in sehr seltenen Ausnahmefällen, wenn überhaupt. Das machte sie zu den perfekten Burgherren. Denn sie konnten so eine Burg Jahr ein und Jahr aus bemannen. Keine Familien, keine Kinder, kein Zivilberuf. Gerade im Heiligen Land war ihre uneingeschränkte Hingabe an den Orden unheimlich wertvoll. Denn die weltlichen Herrscher taten sich verdammt schwer, überhaupt ihre Festungen und Städte zu bemannen, geschweige denn sie das Jahr hindurch bemannt zu halten. Die Orden wie die Johanniter und die Templer bildeten also das wertvollste Reservoir an kampfkräftigen und ausgebildeten Soldaten in diesen Landen. So kam es, dass Ordensburgen förmlich aus dem Boden schossen bzw. an diese geschenkt wurden, da sonst niemand sie so gut verwalten und verteidigen konnte. Außerdem galten die Ritterorden als überaus vertrauenswürdig, da sie voll und ganz Gott verschrieben waren. Eine Zahl, die Bände spricht. Allein der Johanniterorden hatte in den ersten 80 Jahren nach dem ersten Kreuzzug satte 25 Festungen zu verzeichnen. Wie viele es bei den Templern genau waren, lässt sich aufgrund eines Archivbrands leider nicht mehr sagen. Aber es wird sich in einem ähnlichen Bereich abgespielt haben. Das waren Repräsentationsobjekte, Rückzugsorte und Zentren der Macht. Und diese lagen nun in den Händen der Orden. Das Ganze geriet zu einer Aufwärtsspirale, denn je mächtiger die Orden wurden, desto mehr Schenkungen wurden ihnen anvertraut und mit jeder einzelnen Schenkung wurden sie wieder noch mächtiger. Hinzu kamen noch unzählige kleinere Befestigungen und Wachtürme entlang der wichtigen Pilgerrouten, die alle möglichen militärischen Funktionen erfüllten. Ganz abgesehen davon hatten die Templer einen mächtigen Verbündeten auf ihrer Seite, den Heiligen Vater. Er unterstützte sie tatkräftig, nicht nur mit Worten, sondern auch mit materieller Hilfe. Er legt der Geistlichkeit eine Steuer auf und verordnete, dass in jeder Kirche von den Laien für den Heiligen Zug gesammelt werden möge. Zur rechten Verwendung dieser Gelder verordnete er, dass die Prälaten mit Beratung eines Hospitaliers und Tempelherren oder sonstigen verständigen Ritters dürftige, aber tüchtige Krieger zur Meerfahrt ausrüsten sollten. Auch sei die Verpflichtung nicht eher für erledigt zu erachten, als bis vom König und Patriarchen von Jerusalem, von den Großmeistern beider Orden und dem päpstlichen Legaten ein Zeugnis der vollendeten Dienstleistung beigebracht wurde. So konnten sie binnen weniger Jahrzehnte große Macht und große wirtschaftliche Räume an sich ziehen. Langsam aber sicher gerieten sie zu unausweichlichen Machtfaktoren. Kapitel 2: Ein Heim aus Stein und Mörtel. Der offensichtlichste Zweck einer Burg war logischerweise ihr hoher Verteidigungswert. Alles um eine Burg herum konnte man leicht erobern. Offenes Gelände, einfache Dörfer und kleinste Garnisonen. Aber eine Festung selbst war wie ein Fels in der Brandung aus strategischer Sicht. Sie konnte einem jeden Angreifer ein Dorn im Auge sein. Denn sobald er das Land besetzt hatte, konnten von diesem Stützpunkt aus unzählige Ausfälle erfolgen. Mit Festungen im Hinterland konnte man ein Gebiet niemals sein eigen nennen. Denn man musste andauernd feindliche Angriffe fürchten. Und eine solche Festung konnte man nur durch eine mühselige und langwierige Belagerung erobern. Eine Belagerung kostete immense Mengen an Zeit, Geld, Material und nicht zuletzt auch Nerven. Nicht wenige Feldherren waren innerhalb von 6 Monaten Belagerung um 6 Jahre gealtert. Die berühmtesten Festungen der Ritterorden im Heiligen Land waren Belvoir, Margat und Crac de Chevrier. Jede davon konnte über 1000 bewaffnete Kämpfer fassen und über einen gewissen Zeitraum auch versorgen. Und 1000 gut gedrillte Verteidiger hielten eine Burg gegen 10.000 Angreifer. Diese Burgen boten außerdem adäquate Sammelpunkte für zukünftige Feldzüge, waren Handelsplätze und dienten selbstverständlich als die größten Waffenlager des Landes. Es kam durchaus auch vor, dass Templer und andere Ritterorden nicht in der Defensive, sondern in der Offensive standen und selbst feindliche Burgen belagerten. Wie das vonstatten ging? Templer kämpften selten bis nie allein um eine solche Festung. Auch wenn sie sehr erfahrene Krieger waren, reichte hierfür ihre Zahl einfach nicht aus. Außerdem brauchte es weit mehr als gute Kämpfer. Auch Leute für die Geschützbedienung oder das Bauen von Belagerungsgerät wurde benötigt. Man sagt, ein Zimmermannsgeselle war in der Belagerung 300 Soldaten wert, ein Zimmermannsmeister 1000. Und das war gar nicht mal übertrieben. Belagerungsgerät wurde im Zweifelsfall übrigens lieber angekauft als selbst hergestellt. Das ging erstens schneller und war zweitens auch praktischer. Das machten die meisten Armeen aller Epochen hindurch, da Belagerungsmaschinen erst dann angeschafft wurden, wenn man sich sicher sein könnte, dass man sie auch wirklich brauchte. Denn sie waren schwer, behäbig und lästig im Transport. Auch die Römer beispielsweise bauten solche Maschinen erst vor Ort, anstatt sie quer durch die Pampa zu karren. Ganz abgesehen davon brauchte man viele Hände zum Ausheben von Gräben. Bei Belagerungen fiel besonders auf, dass die Templer sich nicht scheuten, sich selbst die Hände schmutzig zu machen und ließen niemanden die Drecksarbeit für sich machen. Im Gegensatz zur offenen Feldschlacht saßen sie beim Belagern ab und kämpften zu Fuß Seite an Seite mit ihren Knappen. Dabei war es auch üblich, dass der Großmeister des Tempels selbst an erster Stelle mitkämpfte. Immerhin starb die Hälfte der etwas über 20 Großmeister des Tempels im Kampf. Das waren keine gewöhnlichen Mönche, die hinter Tintenfass und Pergament versauerten. Das waren Krieger Gottes in ihrem eigenen Selbstverständnis. Üblicherweise teilten die Truppen sich für einen Angriff auf, um sich besser koordinieren zu können. Also griffen beispielsweise Johanniter den Nordteil einer Mauer an, Templer den Westen und das übrige Heer den Osten. Aufgrund ihres hohen Kampfwertes und ihrer Professionalität waren Ritterorden hier so etwas wie Spezialeinheiten. Man beließ sie unter sich und erteilte ihnen Aufgaben von höchster Wichtigkeit. Es war mit Sicherheit imposant und ehrfurchterweckend, wenn ein Mann in weißem Mantel mit dem roten Kreuz der Templer durch das Lager marschierte. Das ist ein Mann, der kämpfen kann, dachten sich alle, die seine Wege kreuzten. Das wussten auch die Feinde und ließen ihn dementsprechend selten Gnade angedeihen. Ein Historiker berichtet über das Vorgehen Saladins nach einem Sieg gegen die Templer. Die überlebenden Templer und Johanniter ließ er jedoch alle hinrichten, weil sie, wie es bei Ibn al-Athir heißt, im Krieg gefährlicher sind als alle übrigen Franken zusammen. Kapitel 3 – Defensive. Wie bereits angedeutet, waren die Templer aber weitaus öfter in der Rolle der Verteidiger. Es machte auch Sinn, dass sie die Defensive über Jahrhunderte hinweg perfektionierten, denn auf den Burgen und ihrem weltlichen Besitz ruhte ihre gesamte Macht als Orden. Nahm man ihnen diese Burgen, würden sie bald schon betteln müssen und konnten nirgendwo mehr Unterschlupf finden. Wenig verwunderlich ist es also, dass sie diese mit Zähnen und Klauen verteidigten. Durch ihren gedeihenden Geldfluss konnten sie sich auch von Debakeln wie dem dritten Kreuzzug noch relativ gut erholen. So heißt es in der Literatur. Dank seiner schier unerschöpflichen Ressourcen im Okzident gelang es somit dem Tempel, sich im Windschatten des dritten Kreuzzugs relativ rasch zu regenerieren und auch seine gelichteten Reihen mit neuen Kräften wieder aufzufüllen. Jede Belagerung lief natürlich ganz unterschiedlich ab. Unterschiedliche Kontrahenten, Städte, Ausgangssituationen und. Eines fällt aber auf. Immerzu sind diese Burgen 1a mit Lebensmitteln und anderen Vorräten versorgt, sodass sie kaum bis gar nicht ausgehungert werden konnten. Das war ein kluger Schachzug, denn im kleinen 1x1 der Belagerungskunst steht an erster Stelle, der Angreifer steht in der schlechteren Position und braucht weitaus mehr Mensch und Maschine und Tier in seiner Armee, um dem gut eingegrabenen Verteidiger beizukommen. Ergo braucht er auch weit mehr Vorräte, um seine Mannen nicht verhungern zu lassen. Also mussten sich Angreifer andere Mittel bedienen. Beliebt war die Methode des Unterminierens. Langsam und sorgfältig untergrub man die Stellung der Verteidiger und ersetzte das tragende Erdreich, das man abgrub, durch hölzerne Balken. Hatte man die gesamte Stellung untergraben, zündete man diese Balken an und machte sich schleunigst aus dem Tunnel, damit dieser nicht zum staubigen Grab für seine eigenen Leute wurde. Ging der Plan auf, brach die Festung einfach unter den Füßen der Verteidiger weg. Ein beliebter Zug gegen dieses Vorgehen war es, ganz einfach einen Gegentunnel von innen zu graben und sich den Angreifern unterirdisch entgegenzustellen. Blutig, düster, aber effektiv. Daneben scheute man sich nicht, die Festung mit allen Wurfmaschinen zu malträtieren, die man nur bauen und bedienen konnte. Fabian Fellersmann schreibt hierzu: Muslimische Heere verfügten bereits im 12. Jahrhundert über leistungsfähige Triebocke. Die Geschosse waren bis zu 47 Kilogramm auf eine Distanz von 100 bis 800 Metern schleudern konnten. Der Beschuss durch diese Waffen konnte ein Ausharren der Besatzung völlig nutzlos machen, da sie kaum zur Gegenwehr in der Lage waren. Triebocks wurden von muslimischen Herrschern oft massiert eingesetzt, was die Wirkung noch erhöhte. Dennoch können oft der psychologische Effekt der Wurfgeschosse mehr zur Kapitulation einer Besatzung beigetragen haben als die tatsächliche physische Wirkung. Auch wenn die muslimischen Streitkräfte in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ihre Taktiken verbesserten, blieben Belagerungen dennoch ein zeitintensives Unterfangen, das keinerlei Erfolgsgarantie bot. Ein Phänomen lässt sich daneben auch immer wieder beobachten. Viele Ritterburgen im Osten fielen kurz nach einer großen Niederlage im Feld. Warum? Ganz einfach, weil in solchen Schlachten ein großer Teil von der Garnison gefallen war und diese nun schutzlos zurückblieb. Kapitel 4 – Akkon. Mai 1291. Die Kreuzfahrerstaaten waren ein Schatten ihrer selbst. Beinahe vollständig wurden sie von Muslimen zurückerobert. Die Bevölkerung teilweise massakriert und die Straßen ins Heilige Land waren nun für Pilger nicht mehr sicher. Im März war der muslimische Befehlshaber Al-Sharaf Shalil mit seinem Heer aus Kairo losmarschiert. Sein Heer war riesig im Vergleich zu den christlichen Verteidigern und das Glück war ihm hold. Auf dem Marsch in Richtung Akkon schlossen sich ihm Freiwillige in großer Zahl an, um die Städte zu erobern. Die Gründe hierfür dürften vielfältig gewesen sein. Einige sahen es wohl als ihre
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Religiöse Pflicht an, bei einem solchen Unterfangen zu helfen. Andere werden sich materiellen Lohn erhofft haben und manch einen packte wohl der Abenteuersinn. Diese wurden weniger als Kombattanten und mehr als Hilfsarbeiter bei alltäglichen Aufgaben im Lager eingesetzt. Wie groß dieses Heer genau war, weiß heute natürlich kein Mensch mehr, aber sicher ist, es war riesig. Die mittelalterlichen Quellen sprechen von 60.000 Reitern und weit über 150.000 Fußsoldaten, aber diese Zahlen muss man wie immer in Frage stellen. Das wären schon biblische Ausmaße. Allerdings wäre auch ein Fünftel immer noch eine riesige Armee. Dazu zählten beispielsweise Schanzenarbeiten oder Versorgungstätigkeiten. Das muslimische Heer war gut gerüstet, trainiert und in guter Moral. Es war der 5. April, als die Stadt schließlich erreicht wurde und von der Landesseite her eingeschlossen wurde. Akong war nun isoliert und konnte nunmehr über See verlassen werden. Die Verteidiger Akongs reagierten, indem sie alles mobilisierten, was sie hatten. Jeder kriegstaugliche junge Mann wurde rekrutiert. Ausnahmen gab es nicht. Mit Schiffen wurde die Stadt über den Seeweg versorgt und Frauen und Kinder wurden notevakuiert, so gut sich das eben bewerkstelligen ließ. Die Stadt konnte allerdings nicht viele Truppen aufbringen. Akong wurde von allerhöchstens 15.000 Mann verteidigt, vermutlich eher deutlich weniger. Die Chancen standen also schlecht für die Stadt. Missmutig tauschten die Belagerten unsichere Blicke aus und die Frage war nicht, ob, sondern wann die Stadt fallen würde. Ein zarter Hoffnungsschimmer war nur, dass einige der besten Krieger des Heiligen Landes sich innerhalb der Stadtmauern befanden. Johanniter, Deutschordensritter, Templer und auch Lazarusritter. Wenn jemand das Schlachtgeschehen wenden konnte, dann diese. Zu dieser Zeit waren die Templer nicht verpflichtet, sich in den Tod zu werfen. Die meisten von ihnen taten das aber dennoch, bei vielen Gelegenheiten quer durch die Geschichte, wie die Quellen uns verraten. Ohnehin waren die Brüder nicht dazu verpflichtet, eine Burg bis zum Letzten zu verteidigen, wie es etwa beim Angriff auf Chastelet der Fall gewesen war, wo sich der Kastellan in die Flammen geworfen haben soll, um der Gefangenschaft zu entgehen. An anderer Stelle wird ebenfalls wieder über ihren überwältigenden Mut geredet. Die Templer im Heiligen Land waren die Vorkämpfer in vielen Schlachten gegen die Sarazenen. Ihr militärischer Einsatz steht für über 2 Jahrhunderte außer Frage. Immerhin die Hälfte der zwischen der Gründung 1119 und der Auflösung 1312 amtierenden 22 Großmeister starb im Kampf gegen die Ungläubigen. Nur selten haben die Truppen unter der Ordensflagge die Flucht ergriffen. Meist zogen sie die Ehre des Schlachtentodes vor. Kapitel 5. So beginnt es also. Am 6. April 1291 begann die Belagerung. Gleich von Anfang an brachten die mamlukischen Belagerer ihre Maschinen in Stellung und schleuderten hunderte Steine in die Stadt. Die Mauern sollen stark malträtiert worden sein. Die Mamluken waren eine ehemalige Kriegerschicht im Nahen Osten. Verschleppte und versklavte Männer, die zu den besten und loyalsten Truppen der Machthaber ausgebildet worden waren. Im Laufe der Zeit avancierten sie allerdings zu wahren Königsmachern und rissen irgendwann selbst die Macht an sich, gründeten sogar eine eigene Dynastie. Sie schwangen das Schwert. Warum sollten sie also nicht herrschen, dachten sie sich wohl. Langsam aber sicher pirschten sich die Angreifer im prasselnden Pfeilhagel immer näher an die Mauern der Stadt heran. Sie schützten sich selbst mit hölzernen Barrikaden und mit simplem Korbgeflecht. Besser als nichts. Indes begannen die Verteidiger zu schwitzen. Nicht nur metaphorisch, weil die Belagerung in eine kritische Phase kam, sondern auch buchstäblich. Es war Frühling in einer der heißesten Gegenden der Erde und die meisten Menschen liefen den ganzen Tag über in schweren Rüstungen herum, schleppten Steine, mit denen man die Mauern ausbesserte oder sie auf den Feind warf, trugen Pfeilköche an die Zinnen oder Wasser und Verbandszeug zu den Verwundeten. Einige Soldaten auf beiden Seiten erlagen nicht dem Schwert, sondern starben ganz einfach an den Strapazen in der Hitze. Darüber hinaus gingen mit fortschreitender Dauer der Belagerung auch einige Menschen in den Freitod. Vor allem Frauen, die der Sklaverei und der Vergewaltigung entgehen wollten. Das war die grausame Realität des Krieges. Immer mehr Maschinen wurden herangeschafft und katapultierten Steine auf die Mauer. Währenddessen waren muslimische Sapeure unentwegt damit beschäftigt, tiefe Tunnel unter der Stadtmauer zu graben, um diese zu stürzen. Um all dem etwas entgegenzusetzen, unternahmen die Verteidiger eine große Zahl von Ausfällen im großen Stil. All diese scheiterten aber kläglich. Die Gründe hierfür waren verschieden. Einerseits drohte ihre Moral zu bersten und einige hatten innerlich schon aufgegeben. Das Klima machte sie körperlich fertig und es passierten aufgrund von schlechter Führung auch taktische Fehler. Hinzu kam, dass die Mamluken ihren Ruf als elitäre Kriegerschaft nicht umsonst genossen. Sie beobachteten zu allen Tages- und Nachtzeiten die Mauern und Ausfalltore mit Argusaugen, um niemals überrascht zu werden. Selbst die kampfkräftigen Templer konnten mit ihren Ausfällen nicht viel ausrichten. Die Zeit rannte. Hoffnung brachte aber die Tatsache, dass die Stadt durchwegs den Zugang zur See hatte und versorgt werden konnte. Einmal erhielten sie sogar Verstärkung per Schiff aus Zypern. Aber das war in Wahrheit nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der christliche Westen würde ihnen hier nicht mehr helfen können. Die Christenheit war wie vorher abgeschnitten genug und mit internen und europäischen Intrigen und Machenschaften beschäftigt, als dass man im Heiligen Land noch effektiv hätte helfen können. Kapitel 6 Fall. Anfang Mai gelang die vollständige Unterminierung der Stadt und Türme fielen ein. Es folgten heftige Kämpfe auf engstem Raum. Nichts wurde sich geschenkt. Mit Schwertern, Speeren, Zähnen und Nägeln wurde gefochten. Beide Seiten gewährten einander kein Erbarmen. Innerhalb einer Woche wurden die christlichen Verteidiger in die inneren Teile der Stadt zurückgedrängt und weiter unter massiven Druck gesetzt. Es gab keinen Weg mehr hinaus. Bei Belagerungen kam oftmals ein altes Gesetz zum Einsatz. Kapitulation gab es nur vor Beginn der Kampfhandlungen. Hatte der Rambock die Mauer berührt, gab es keine Gnade und jeder Verteidiger musste mit dem Schlimmsten rechnen. Raub, Mord, Vergewaltigung, Brandstiftung, all das würde passieren. Das wussten auch die Heerführer beider Seiten. Bei einer Belagerung entluden sich die über Monate aufgestauten Spannungen und Aggressionen der Angreifer mit einem Schlag auf jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, das das Pech hatte, in dieser Stadt zu sein. Tausende muslimische Krieger fluteten wenige Tage nach diesen Erfolgen die äußeren Bereiche der Stadt und ein großer Teil Akans war verloren. Es folgten blutige Kämpfe auf dem inneren Ring der Mauer, in denen ein großer Teil der Verteidiger fiel. Unter ihnen war auch der Großmeister des Templerordens, Julian de Boyot. Einer Legende nach soll er ohne einen Mucks sein Schwert fallen gelassen haben. Alle um ihn herum sahen ihn fragend an, ob er sich nun als Templer ergeben würde, doch der Großmeister sagte: »Ich fliehe nicht. Ich bin tot. Seht her. Das ist der Stich.« Und Blut begann seinen weißen Mantel zu tränken, ehe er tot zu Boden sank. Die Verteidiger hatten nun ein großes Problem. Nicht nur war einer ihrer besten Soldaten und fähigsten Kommandeure gefallen, ihnen gingen auch einfach die Männer aus. Immer mehr Soldaten taten es dem Templermeister gleich und starben. Schön langsam neigte sich die Belagerung dem Ende zu. Auch wenn die Tempelritter und die Johanniter zu den feinsten Soldaten ihrer Zeit zählten, es waren einfach zu viele Feinde, die wie Wasser in die Gassen der Stadt strömten. Hatten sie einen Feind erschlagen, folgten ihm schon die nächsten zwei nach. Es war zwecklos. Der Fürst der Mamluken hatte so viele Männer zu seiner Verfügung, er könnte Welle um Welle gegen die Stadt schicken, bis auch der härteste Verteidiger vollkommen zermürbt war. Irgendwann gingen ihnen die Pfeile aus. Irgendwann wurde ihr Schwert stumpf und die Arme schmerzten unter dem Gewicht des Schildes. Der Helm saß schwer auf dem Nacken und die Rüstung glich einem Backofen. Der Schweiß brannte in den Augen und an den Fingern traten die Knöchel weiß hervor, weil sie so verzweifelt umklammert wurden. Der innere Ring der Mauer fiel und Straßenkämpfe entbrannten. Hier wurde nicht mehr nur mit Soldaten gekämpft. Auch Zivilisten wurden zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden erschlagen. Nach dem Fall Akans wurde keine Gnade gewährt. Es heißt, ebenso wie in Tripolis zuvor wurden alle Männer, die sich nicht auf die Schiffe retten konnten, zusammen mit vielen Frauen und Kindern getötet. Die letzte Bastion der Kreuzfahrerherrschaft des Orients war gefallen. Einige wenige kleine Widerstandsnester hielten sich noch für einige Zeit. Dazu zählte die Kommende der Johanniter, das Haus des Deutschen Ordens und die berüchtigte Eisenburg, der Sitz der Templer in Akon. Alle diese drei würden aber nicht ewig ausharren können. Noch bevor derselbe Tag sich dem Ende neigte, war alles außer der Eisenburg der Besitz der Muslime geworden. Dort hatten sich die letzten Tempelritter mit einigen wenigen Bürgern der Stadt verbarrikadiert und hielten noch stand. Alle anderen Soldaten waren tot oder auf den paar Schiffen entkommen, die der Hafen noch hergeben konnte. Verhandlungen über einen sicheren Abzug der Templer starteten, wurden aber schnell wieder abgebrochen. Der neue Meister der Templer schaffte es, sich und den Ordensschatz per Schiff noch sicher aus der Stadt zu bringen. Die restlichen Ritter blieben. Anstatt es auf einen Kampf ankommen zu lassen, untergruben die Mamluken die Eisenburg und ließen das Mauerwerk über den Verschanzten zusammenkrachen. Und so starben die letzten Templer Akons in den Trümmern ihrer eigenen Burg. Der Historiker Christian Kriegel fasst es zusammen. Einzig und allein das Haus der Templer, das am Meereszugang der Stadt lag, leistete bis zum Ende erbitterten Widerstand. Mehrere hundert Ordensbrüder sollen das Haus verteidigt haben, bis es schließlich unterminiert und somit eingenommen werden konnte. Weder der militärische Widerstand noch die verzweifelten Versuche der Ritterorden, die letzten christlichen Besitzungen auf diplomatischen Wege zu schützen, sollten jedoch letztlich den Zerfall der Kreuzfahrerherrschaft verhindern. So mussten die Christen nach dem Fall Akons auch die letzten verbliebenen Städte räumen und das Heilige Land verlassen. So auch die beiden übrigen Festungen der Templer, das Pilgerschloss sowie die Burg Tortosa. Kapitel 7 Nachspiel. Eine Schockwelle ging durch die Christenheit Europas und ein großer Jubel durch die islamischen Gebiete. Das Heilige Land lag wieder in der Hand der Muslime. Der Halbmond wehte als Flagge über jeder einzelnen Stadt der Levante, die auch nur ansatzweise Bedeutung hatte. Akon war gefallen und mit ihr viel mehr als eine Stadt. Akon war das letzte Symbol christlicher Herrschaft im Osten gewesen und nun zunichte gemacht. Die tosende Niederlage aller bedeutenden Ritterorden hingegen wurde nicht als Schande angesehen. Einerseits waren sie alle kämpfend für ihren Glauben und den Schutz der Schwachen in den Tod gegangen, wie ihr Eid es verlangt hatte. Andererseits war es beeindruckend, dass sie überhaupt so lange ausharren konnten, wenn man die Dimensionen dieser Belagerung betrachtet. Dieser Kampf war von Anfang an nicht zu gewinnen und zeugte von großem Mut, die Stadt nicht sofort zu räumen. Es wird wohl eine Mischung aus tiefem Glauben, Stolz, Sturheit und Sorge um die Schwachen und Wehrlosen in der Stadt gewesen sein, der die Ritterorden bleiben ließ. Denn als Männer des Krieges und geschulte Soldaten musste ihnen allen bewusst gewesen sein, dass dieser Kampf mit ihren Mitteln schlicht und ergreifend nicht zu gewinnen war. Der Templerorden würde sich nun auf ganz andere Aufgaben im Okzident fokussieren. Auch in Europa gab es mehr als genug Kämpfe im Namen Gottes auszufechten. Christian Kriegel schrieb hierzu: Der Kampf gegen die ungläubigen Muslime war im Mittelalter keinesfalls auf den Nahen Osten beschränkt, sondern vor allem auch auf der iberischen Halbinsel allgegenwärtig. Im Jahre 711 waren die Mauren über die Straße von Gibraltar nach Spanien eingefallen und sollten in weiterer Folge beinahe die gesamte iberische Halbinsel erobern und teilweise bis nach Frankreich vordringen. Der christliche Kampf, die Reconquista, zur Rückeroberung der verlorenen Gebiete, war zunächst ein größtenteils politisches Unternehmen, welches zudem keinen permanenten Krieg beschrieb. Es handelt sich vielmehr um wiederkehrende Eroberungsfeldzüge gegen die Mauren, hinter denen kaum religiöse Motivation lag. Im Laufe des 11. Jahrhunderts sollten sich die Versuche der Rückeroberung intensivieren und in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts auch die Idee aufkommen, geistliche Ritterorden in die Reconquista einzubinden. Die beiden Orden der Zeit, die Templer und die Johanniter, waren allerdings zu diesem Zeitpunkt vor allem im Nahen Osten im Einsatz und hatten vermutlich in ihrer damaligen Position weder das Interesse noch die Möglichkeit für einen Zwei-Fronten-Krieg. Dies war womöglich ein Grund dafür, dass man im Kampf gegen die Mauren in Spanien nicht auf diese beiden Orden setzte. Und was lernen wir daraus? Mut ohne Risiko ist kein Mut.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.